Kulturpodcast des Landes Steiermark.
Herzlich willkommen beim Kunstfunken, dem Kunst- und Kulturpodcast des Landes Steiermark. Mein Name ist Werner Schander und ich habe heute zu Gast die Klangkünstlerin Clara Oppel, die in Graz lebt seit vielen Jahren.
Ja, stimmt.
Und die über ihre Beschäftigung mit Skulpturen, mit der bildenden Kunst, mit der Bildhauerei zu einer speziellen Form gekommen ist, wo sie sozusagen Räume auch nicht nur visuell bespielt, sondern auch für die Ohren bespielt, also Klangskulpturen auch schafft. Zu einzelnen Werken als Beispielen werden wir kommen. Biografisch vielleicht die Frage: Du hast in Nürnberg und in Wien jeweils an der Akademie der Bildenden Kunst studiert. Mir ist aufgefallen, dass du relativ spät mit der Kunst begonnen hast, also mit 27. Wie war da dein Weg zur Kunst? Wie bist du da hingekommen?
Da muss ich in die Vergangenheit gehen, stimmt. Mein schulischer Weg war einfach ein bisschen schräg und ich wusste es schon recht bald. Also ich habe schon mit 12, 13 gezeichnet und gemalt und das war so, habe so meine Visionen auf Papier umgesetzt und ich habe das immer im Auge gehabt, dass es mein Lebensinhalt ist und und leider hatte ich in der Bildung einfach Lücken und musste die nachholen, habe einen zweiten Bildungsweg gemacht in Deutschland und das hieß damals erstmal eine Ausbildung machen, also ich habe tatsächlich eine kaufmännische Ausbildung gemacht, bin aber dann gleich danach in eben weiterführende Schule gegangen, das heißt in Deutschland Fachoberschule für Gestaltung speziell und habe dort dann mein Abitur absolviert in Gestaltung und ich wollte einfach gestalterisch weitermachen und das hieß aber auch für eine Aufnahme in einer Universität oder einer Kunstakademie eben diesen Bildungsabschluss und auch diverse Handwerkstechniken erlernen. Also da sind auch Praktikas erfordert worden damals.
Ich glaube in Österreich, also ich habe letztes Jahr mit einem Künstler, der ist aber schon über 70, gesprochen, da war es gar nicht nötig. Also für Akademie der Bildenden Kunst, der konnte auch dort, also aufgrund seiner Begabung einfach aufgenommen werden. In Deutschland anscheinend braucht man dann einen formalen Abschluss, um hier die Akademie zu besuchen.
Ich habe dann später festgestellt, dass es nicht zwingend war. Na gut. An die Uni schon. Ich bin ja auf der Akademie gelandet und da hätte ich auch ohne Abschluss also einfach mit Begabung anfangen können. Okay. Aber ja, es hat Sinn gemacht.
Ja, also Umwege sind oft ganz gut, ja. Dann hast du bei zwei sehr spannenden Leuten studiert. Also eigentlich, nehme an, da waren viele verschiedene Lehrer und vielleicht auch einzelne Lehrerinnen. Aber sozusagen deine zwei Hauptprofessoren waren in Nürnberg Diet Seiler, der sich seltsam schreibt, nämlich mit AY und ein Deutscher aus Rumänien ist, aus dem ich war. Und in Wien Bruno Gironcoli. Und während Seiler ja, was ich gesehen habe, also wirklich bildende Kunst, Bilder macht, ist Gironcoli also der Weg zur Bildhauerei. Und da ist es aber, also Gironcoli hat mich immer beeindruckt, diese eigentlich ein bisschen angstmachenden Skulpturen, wo diese Riesenembryos aufgestellt sind und man weiß nicht, ist das jetzt schon ein Alien? es triggert was Befremdliches in einem. Und deine eigenen Arbeiten, wenn man auf deine Website schaut oder in deinen Katalog schaut, die sind aber sehr minimalistisch fast eher. Also die sind sehr zeichenhaft. Und dennoch hast du in einem Feature, was im Deutschlandfunk über dich gemacht wurde, gesagt, dass Gironcoli dich sehr beeinflusst hat. Inwiefern?
Ja, hat mich beeinflusst, jetzt nicht gerade über sein skulpturales Werk, sondern eigentlich von seiner Person her. Also damals in der Bildhauerei war er fast täglich zugegen und plötzlich da und es kamen unmittelbar persönliche Gespräche zustande. Und allein die mehrdimensionalen Sichtweisen, die er so hatte, die haben mich schwer beeindruckt und ich habe mich einfach zu Hause gefühlt. Mhm. Ja, hier kann ich tatsächlich auch das machen, was mir so vorschwebt, also eben visuell und akustisch arbeiten und im Raum, also ja, in dem Sinn halt auch auf mehreren Ebenen sich versuchen, einen Ausdruck zu finden. Und deshalb.
Also vom zweidimensionalen Blatt oder der Leinwand dann in den dritte Dimension und dann kann man sagen, dritte Dimension plus noch Akustik dazu. Wie war da das Aha-Erlebnis, dass du gedacht hast, hey, ich könnte auch was mit Klang machen?
Ja, da gab es tatsächlich ein Schlüsselerlebnis in Nürnberg. Da war an der Akademie eine Dozentin, die hat Susanne Kirchner, heißt die Frau, die damals Tanzskulptur performt hat und mit uns auch so Wahrnehmungssensibilisierungsübungen im Seminar veranstaltet hat. So, ja, und da ging mir tatsächlich so das Ohr auf und ja, und ich war auch so ein bisschen auf der Suche nach meinem Medium, nach meinem Mittel, weil in den 90er Jahren, ich habe zwar mit Malerei angefangen, aber die war ja recht verschrien und da hat man als, da war man ein bisschen verloren an der Akademie mit seiner Vorstellung, zeichnen und malen zu wollen und so.
Okay. Quasi hoffnungslos romantische Vorstellung von Kunst. Das wird gleich mal im Diskurs weggefegt.
Ja, das war so, ja.
Von dieser frühen Zeit gibt es ja auch eine tolle Arbeit, wenn das nicht deine Diplomarbeit war, wo diese ganzen Telefonhörer, also die alten Telefonhörer noch von so Festnetztelefonen von der Decke hängen und was war da zu hören im Raum?
Alltägliches, Sprache und die ich dann so Art Aphorismen auch und selbst dazu gedichtetes, dass ich aber schon damals waren das 20 Kanäle sogar, die geschalten waren, die sich dann im Raum wie so ein Echo so gestaltet haben. Also die kamen immer wieder, diese Ausdrücke, und haben sich dann vermischt. Es war für mich damals, habe ich das noch Wortcollage genannt. So. ja, es war nicht das Diplom, das war so im Zwischenstadium. Ich war noch in Nürnberg und aber auch schon in Wien. Also die Telefonhörer stammen aus der Abfallwirtschaft von einer großen Firma. habe die aber an beiden Orten dann mal aufgebaut, installiert während des Studiums. Also so, ja.
Ich stelle mir das sehr cool vor, allein von den Bildern so in diesem Raum zu stehen. Ich habe gesehen, auch in deinem Katalog Breathing Space, der, glaube ich, letztes Jahr im Herbst oder heuer im Frühjahr erschienen ist, umfassender Katalog, dass du jetzt eigentlich schon seit 25 Jahren diese Klanginstallationen machst. Genau, eine Frage zu diesen Telefonhörergeschichten, weil du gesagt hast, 10 Spuren.
20.
Es gab in den 90er Jahren so einen Digitalisierungsschub. Also davor war alles wahnsinnig kompliziert, man musste mit Bändern arbeiten. Und die Telefonhörer war dann schon digital? Du warst ja mitten im Wandel drin, ja, eigentlich.
Ich war im Wandel, genau.
Du warst dann quasi die erste Generation der digitalen.
Also so einfach war das nicht, wie es jetzt heutzutage geht. Also ich habe zusammengearbeitet mit ein paar Technikern. Das Gerät, was damals lief, hieß ein D-Multiplexer, der die Kanäle so zerlegt hat auf Signal hin. Und das wurde in der Nachrichtentechnik auch so verwendet. Das habe ich dann adaptiert.
Also es war Hightech.
Ja, damals schon. Und ja, und auch das Abspielgerät, das war auch, so eine Kiste, die hieß Hard Disk Recorder mit mehreren Ausgängen, also so ein wie so ein riesiges Tonspurgerät, aber schon mit digitalen Ausgängen. Ja. So.
Okay. Nur nebenbei, hat jetzt nicht direkt was damit zu tun, aber erinnert mich an die erste Digitalkamera, die es gegeben hat, Anfang der 90er. Die Auflösung war, glaube ich, 1,2 Megapixel. Mhm. Es war umgebaute Nikon. Und das Aufnahmetool, also quasi die Speicherkarte, die war so groß wie eine Schuhschachtel. Die musste man sich extra umhängen. War schweineteuer.
Genau. 4 Gigabyte haben mich damals 700-800 Mark gekostet.
Also in Euro wären das jetzt so 400 Euro ungefähr.
Ja. 4 Gigabyte.
4 Gigabyte, okay, ja. Die Kunst ist es wert. Wir haben vorher auch vereinbart, dass du zu 3 ausgewählten Arbeiten Klänge mitnimmst, die wir hier jetzt kurz anspielen werden. Mhm. Als erstes werden wir einen Sound hören von deiner Ausstellung Breathing Space. Diese war 2015 in Marburg an der Lahn. Also jetzt gibt es ja nur mehr das eine Marburg. Früher gab es noch Marburg an der Drau, heute Maribor. Also in Marburg an der Lahn zu sehen, im Kunstverein. Und auf deiner Website ist das auch das Startbild. Man sieht einen Ausstellungsraum mit grauem Fliesenboden, rundherum die weißen Wände. Und auf dem Fliesenboden verläuft wie ein Pfad eine Spur, die aber ausgelegt ist aus Lautsprechern, so kleinen Schallwandern. Also nicht keine Lautsprecherboxen, sondern tatsächlich nur die Lautsprechereinheiten, die dann den Klang erzeugen. Insgesamt 675 Lautsprecher.
Muss ich dich korrigieren?
Ja, bitte.
Eine Spur hat 675.
Okay. Also, und wie viele Spuren hat das gehabt?
8. Ergibt dann 5400.
Alles klar. Gut, dann hören wir da jetzt kurz rein in das Zusammengemischte. Also man kann es hier leider nur in Stereo wiedergeben maximal und nicht in diesen 8-Spur-Effekt erzeugen.
Genau, was man jetzt hört, das ist tatsächlich eine Raumaufnahme, eine Stereo-Raumaufnahme, die ich damals in diesem Raum gemacht habe, summiert von der, also der Situation eben.
Das angehört und also ich habe es mir schon vorab angehört zu Hause, muss ich auch dazu sagen, und mir ist was eingefallen, was Florian Neuner in deinem Aufsatz zu deinem Katalog geschrieben hat, nämlich, dass du oft Klänge aufnimmst von den Räumen und wieder zurückspielst und für so Irritationseffekte auch sorgst dadurch. Was ist da, wenn ich fragen darf, die Absicht dahinter oder ja, gibt es eine Intention?
Ja, der Effekt der Irritation ist fast immer da und mich interessiert es einmal auch persönlich, wie sich meine Bearbeitung oder die Originalklänge an einem anderen Ort anhören oder in einer anderen Konstellation. Mhm. Und natürlich jetzt hier ist es in 8 Spuren arrangiert, also für 8 Spuren arrangiert, 8 Klangfelder am Boden, die man durchs Gehen erfahren, also durchschreiten im Raum erfahren kann und aus jedem Standpunkt aus kann man eben ja verschieden die Situation anhören. So, ja.
Wie waren da die Reaktionen von den Besucherinnen und Besuchern?
Reaktionen, also das Ganze wirkt also speziell auf diese Installation.
Ja.
Es wirkt kontemplativ. Also die Leute bleiben und bewegen sich gar nicht mal so sehr, wie ich erhofft habe. Also eher so, man legt sich hin oder bleibt, also bewegt sich sehr langsam. Also es ist jetzt nicht so, dass man da durchrennt und also es ist eher so ein bisschen eine Verlangsamung des Moments. So, was aber auch das Hören einfach ausmacht. Also wenn man auf sich konzentriert auf das Hinhören.
Bei Navid Kermani, der hat ja debütiert. Also der deutsche Schriftsteller mit iranischen Wurzeln debütiert mit dem schönen Roman Das Buch der von Neil Young Gehängten, wo er die Musik von Neil Young und sein Leib- und Leben-Thema, den mystischen Sufismus, zueinander bringt. Und er beschreibt da die Situation, wie er sich ein quasi unhörbares Album von Neil Young anhört, Arc. Das ist einfach nur 40 Minuten Rückkoppelungseffekte. Also. Und wie er bei diesem Album beim Anhören regelmäßig einschläft. Ja. Also, auch in eine so kontemplative Stimmung versetzt. Und das musste ich jetzt denken, Stichwort Kontemplation. Ja. Rein handwerklich habe ich mir überlegt, also ich hätte schon 675 Lautsprecher zu verbinden, sehr beeindruckend gefunden, aber wenn du jetzt sagst, es waren 5400, dann bin ich natürlich endgültig hin und weg. Wie geht es ab, wenn man so eine Ausstellung aufbaut?
Ja, jeder Tontechniker oder Technikprofi schlägt die Hände über Kopf. Ja. So, es geht ja gar nicht. Also vor allem auch die Lautsprecher, also das sind Miniaturlautsprecher mit so kleinen Kalotten in der Mitte, die auch so eine Spiegelfläche haben.
Durchmesser ungefähr 8 cm, 10 cm oder kleiner?
Die haben 5,6 mm, okay. Glaube ich. Ja, genau.
Zentimeter.
5,6 Zentimeter und 6 mm.
Okay.
Ja. Also 56.
Ja. Verlötest du die miteinander oder sind die mit so Stecksystem?
Nein, die sind die sind, also damit ich das überhaupt in einem gewissen Zeitrahmen aufbauen kann, also für die Arbeit jetzt in Marburg, da war ich gut 8 Tage täglich, weiß ich nicht, bis zum Anschlag beschäftigt. Also es war ein Marathon und die habe ich schon entsprechend vorbereitet, damit ich vor Ort nicht mehr so viel löten muss. Aber es bleibt dann doch noch was übrig. Also die sind schon im Studio und im Atelier vorher so adaptiert worden. Also ich habe sie entsprechend verschaltet in Reihe und in Parallelschaltungen, so dass das, was rauskommt.
Und physikalisch ist das kein Problem, dass das Signal durchgeht. Ich meine, das sind ja unendlich viele. Ich habe mir gedacht, vielleicht reicht es dann irgendwann, also dass die Leistung nicht mehr aus, mit der man da rein muss.
Naja, ich habe sie entsprechend verschaltet, sodass noch was rauskommt. Also,
Hast du dir dieses technische Wissen angeeignet? Das hast du sicher nicht bei Chiron-Kolli gelernt. Da hättest du eher Bronziguss gemacht bei ihm.
Das habe ich mir angeeignet. Also zu jeder Idee eigne ich mir das so an. Hm. Vertieft habe ich es aber tatsächlich auch mehr, also vor allem die Studioarbeit mit Tontechnik und allem, das war dann in Karlsruhe, da hatte ich ein Stipendium an der Hochschule für Gestaltung und das gleich in dem ZKM-Gebäude drin ist. Und da hatte ich ein Postgraduiertenstudium gemacht für Medienkunst und da gab es Studios und auch Techniker, mit denen man sich gut austauschen konnte. Okay. So.
Insgesamt ist es so, auch weil du jetzt vorher dieses Kontemplativ genannt hast und ich da von Kermani geredet habe, der Mensch gilt ja eigentlich immer als Augentier. Und wir haben jetzt gesehen anhand deiner Arbeit und der Wirkung, dass ja Hören auch eine bestimmte Qualität hat. Was ist für dich so die Qualität des Hörens?
Ja, das ist tatsächlich so, dass die Konzentration auf Klangereignisse um uns herum, das geht unmittelbar in einen hinein und es passiert innerlich was. Also so ein anderer Blick geht auf oder man wird quasi so ein bisschen erhöht dadurch. Also das schärft schon sehr die Wahrnehmung, würde ich sagen.
Schärft die Wahrnehmung, hören wir uns ein zweites Beispiel an. Das Beispiel Sfumato, es war in Graz zu sehen. Es war eine Installation, kann man sagen, an einer Wand im Kultum, also im Kulturzentrum bei den Minoriten. Und hier waren die Lautsprecher quasi wie auf zwei so Fensterflügel angeordnet.
Kann man sich so vorstellen.
Genau. Auch so groß wie durchschnittliche Fensterflügel. Und man kann sie zueinander klappen. Aber hören wir da mal kurz rein.
Gerne.
Super.
Überrennt.
Tja, was haben wir da jetzt gehört? genau genommen.
Ja, also das hier wirken zwei Klangflächen links und rechts. Mhm. Am Anfang hört man von einer Seite links ist es, glaube ich, das weiße Rauschen und dann kommt rechts das rosa Rauschen dazu.
Was ist das rosa Rauschen?
Summiert sich langsam. Das rosa Rauschen ist eigentlich ein weißes Rauschen, das in der Lautstärke verändert ist oder wo man eingreift. Aber in diesem Fall habe ich ein rosa Rauschen erzeugt aus dem Material, was ich gehabt habe. Das kann man generieren. Also ich nehme ein Audio-File her, also das, und das kann man dann elektronisch generieren aus dieser, aus dieser Grundlage heraus.
Also weißes Rauschen war mir bekannt oder als Begriff. Das ist einfach ein Geräuschteppich oder Geräuschspur, aus der sich nichts ergibt quasi. Das ist wie so ein Wasserfall vielleicht, dem man zuhört. Oder versteht es falsch?
Ja, da gibt es auch Unterschiedliches. Also ein Wasserfall ist schon ein gefärbtes Rauschen. Mhm. Also reines weiße Rauschen kann man, glaube ich, nur also so generieren. Und das ist die Summe aller Töne, ergibt weißes Rauschen. Mhm. So.
Und rosa, gibt es das vorab oder hast du das erfunden, das rosa Rauschen?
Nein, das habe ich nicht erfunden. Das ist auch ein technischer Ausdruck. Es gibt sogar auch braunes, blaues, also ganz verschiedene.
Wirklich?
Also, ja.
Das ist lustig.
Ja. Ja, und aus diesem generierten Rauschen, das eine, das rein technische weiße Rauschen und das andere auch technisch erzeugt durch basierend von diesen Aufnahmen, die ich gemacht habe. Ich fange rückwärts an. Also ich habe dieses Rauschen und aus diesem Rauschen heraus schält sich wieder das, was es einmal war. So, also in Fragmenten.
Also Spiegelgeschichte irgendwie auch.
Ja, kann man sagen, aber man schaut ja in die Leere. Es ist wie so ein aufgebaut wie so ein klassisches Triptychon. Also ein Rahmen, der aber jetzt in dem Rahmen ist kein Bild. Die
mittlere Fläche ist leer, die ist weiße leer, Wand.
Ja. Man schaut einfach, ja, genau.
Die Arbeit heißt Sfumato. Mhm. Woher kommt der Name?
Der Name, das ist eine Maltechnik von Leonardo da Vinci gewesen. Mhm. Und Sfumato heißt so vernebelt, verwaschen, so übersetzt. Ja.
Verwischt.
Verwischt ein bisschen. Sowas, ja. Mhm.
Und wie bei Leonardo, wo sie dann ja trotz dieser verwischenden Maltechnik trotzdem zum Schluss ein klares Bild ergibt.
Genau, es aus dieser Verwischung, also weißes rosa Rauschen, kristallisiert sich eben die einzelnen Wortfragmente heraus. Mhm. Und aus diesen Wortfragmenten wiederum, die behandle ich so, als wären sie Klang. Mhm. Und es bildet sich wieder ein anderer Klangteppich. Und so schwingt es zwischen diesen beiden Flügeln links und rechts hin und her. Und verliert sich auch immer wieder mal so in der Mitte. Und ja, das ist so. Mhm. Ich spiele mit der Betrachterin, der Hörerin und diesen traditionellen Bildaufbau, diese Dreiteiligkeit.
In dieser Arbeit und auch in der letzten, also in der Breathing Space, haben ja Worte eine Rolle gespielt. Es sind aber nicht immer Worte, die du hernimmst.
Nein, ich bin viel mit Audio-Recorder unterwegs, also draußen in der Natur und auch in Stadtlandschaften. Und nehme gerne Soundscapes auf, sogenannte Soundscapes. Das sind von urbanen Klängen bis zu ganz natürlichen Klängen.
Eine Sonderform des natürlichen Klangs haben wir in dem dritten Beispiel. Das ist ein aktuelles Beispiel. Es gibt ein bisschen peinlich, aber mir fällt der Titel jetzt der Ausstellung nicht ein, im Rotor, obwohl ich erst vor 2 Wochen dort war.
Mother Earth.
Mother Earth. Ja. Das ist der Titel deiner Arbeit. Und genau, und die Ausstellung heißt?
Er heißt Wilde Winkel.
Wilde Winkel, genau. Also in der Kunstgalerie Rotor in der Volksgartenstraße ist momentan eine aktuelle Arbeit von Clara Oppel zu sehen und zu hören, Mother Earth. Und das Bild dazu ist, es hängt eine Fotografie von Pflanzen vor schwarzem Hintergrund. Die Pflanzen wurden so hinterleuchtet, sind grün. Also wie wenn man es wo pressen würde. Also so schaut das aus. Nehmen wir an, das sind lauter Kräuter, die man einfach so übersieht, ja, eigentlich. Hören wir uns hier mal die Tonspur an. Das wäre jetzt eigentlich ein wahnsinnig gutes Beispiel für irgend so eine Ratesendung. Ja. Was haben wir hier jetzt gehört? Und ich bin mir ziemlich sicher, da wird niemand drauf kommen, weil es einfach so ungewöhnlich ist. Was hast du da gemacht?
Also, ja, ich habe spezielle Mikrofone oder auch Detektoren, Vibrationsdetektoren heißen die, glaube ich, die in der Ökoakustik verwendet werden, habe ich in die Erde gestopft. Also ich habe Aufnahmen von Böden gemacht, was so in den Böden sich tut.
Und was hört man da jetzt? Die Wühlmäuse, den Maulwurf, die Regenwürmer oder die Menschen, die daneben aufstampfen?
Ich kann dir es gar nicht sagen. Das wäre noch ein Ansporn für mich, das rauszukriegen, mit Kameras oder mit Biologen vielleicht zusammenzuarbeiten, die da bewandert sind, was für Kleintierwesen da unterwegs sind. Also ich nehme an, das sind Käfer, Würmer und Wassergeräusche oder, also das sind ja alles Geräusche, die so in 10, 20 Zentimeter Tiefe gemacht worden sind, also nicht so tief jetzt, aber es geht schon ziemlich, wie wir gehört haben, geht schon rund. Ja.
Ja, spannend, weil man durch diese Arbeit oder eigentlich generell durch eigentlich durch die Begrenzung auf den akustischen Sinn oft erst Räume erfahrbar gemacht bekommt, die man eigentlich täglich beschreitet. Also ich bin ja zum Beispiel auch ein großer Fan gewesen von diesen Arbeiten von Gordon Hempton, so einem Field Recorder oder dem Guru des Field Recordings, der vor 20 Jahren in der Zeit eine Reihe gehabt hat über seine Arbeiten und da den stillsten Ort der Welt gesucht hat und irgendwo gefunden hat. Keine Ahnung, war das jetzt in Alaska oder was, im südamerikanischen Regenwald. Er hat dann eine Münze dorthin gelegt, um das zu markieren. Also das, wo nichts nichts Menschliches zu hören war, sozusagen. Du hast jetzt keine Präferenzen für Naturräume versus urbane Räume?
Nein, also ich gehe eigentlich so von meinen künstlerischen Ideen aus und wie sich die dann gestalten, suche ich mir quasi das Material eben jetzt hier. Bin ich ja auch direkt darauf angesprochen worden, was könnte ich dazu machen zu diesem Thema Wilde Winkel in Graz, und ich bin schon auch ein bisschen pflanzenaffin und beschäftige mich sehr gern damit, und das lag dann sehr nahe für mich, einfach mal in die Erde zu. Okay.
Die Aufnahmen hast du ja bei ganz bestimmten Orten gemacht, nämlich bei den Minoriten im Klostergarten und Lazaristen, wo ist das zu finden?
Ja, das ist da auch Keplerstraße und da, ich weiß jetzt gar nicht, die Marienstraße, glaube ich. Also
Mariengasse.
Mariengasse, genau, da in der Ecke.
Ja. Ah, okay.
Genau, also diese zwei Orte habe ich ausgesucht. Einfach vom Praktischen her, da konnte ich Tag und Nacht im Garten sein.
Okay.
So, und war mir sicher, da gibt es was zu finden. Also akustisch. Und diese Pflanzenteile habe ich aber tatsächlich so am Wegrand in der Stadt so gesammelt. Mhm. An Wegrändern und Flussufer, ja, was so.
Ja, mit Akustik die Sinne öffnen, das machst du ja auch, das bietest du ja auch an im Sinne von Stadtspaziergängern, die man mit dir unternehmen kann. Und der nächste ist bereits am Mittwoch, dem 14.
16.
Am 16. Entschuldigung.
Schon, ja.
Ja. Okay. Mittwoch, dem 16. Ja, genau, am 14. soll dieser Podcast hier online gehen.
Schön.
Und am 16. gibt es einen Stadtspaziergang mit Clara Oppel. Was kann man da erleben, wenn man teilnimmt? Wo kann man sich anmelden erstens? Wann? Ja, was passiert
also,
dann?
Ja, also anmelden tut man sich im Kunstverein Rotor. Mhm. Es ist in der Volksgartenstraße und Hausnummer weiß ich jetzt nicht, aber findet man.
Ja. Gegenüber von diesem Styria Center.
Kann genau, man dazu sagen. Genau,
ja.
Genau.
Mhm.
Und Treffpunkt ist im Kreuzgang der Minoriten.
Mhm.
Und da führe ich die Teilnehmerinnen so durch Straßen, Gassen und auch, also um einfach mal das möglich zu machen, also es sind Blind Walks, also man ist paarweise unterwegs, also kommt bitte
zu zweit.
Mhm. Es macht Sinn, weil es ist eher eine sehr intime, vertraute Handlung, also das ist, wenn man...
Blindwalk heißt, einer bekommt eine Augenbinde und der Partner, die Partnerin führt einen in der Hand.
Okay. Genau. Mhm. Und dann ist mal ein Wechsel zwischendurch. Okay. Und ja, einfach um das nahe zu bringen, was es heißt, das Leben das übers Ohr wahrzunehmen. Mhm. So. Und dann führe ich dann schon auch noch als kleine Goodies zu speziellen Plätzen, vor allem halt auch in den Garten, um akustische Kostproben zu geben.
Ich hatte als Student in einer Phase, wo es mir nicht so gut gegangen ist, Schlafstörungen, und hatte einen kleinen Rekorder, wo ich aufnehmen konnte. Und das Interessante war, also ich habe da auch in der Stadt Aufnahmen gemacht und zum Beispiel das entspannendste Geräusch für mich da beim Einschlafen war eines, das man im echten Leben kaum aushört. Das ist nämlich, wenn ein Güterwaggon einfährt und dieses metallische Schleifen kommt. Also das war sehr, sehr intensiv natürlich, aber irgendwie hat das auch abgelenkt von allen Sorgen und Nöten. Wird sowas auch zu hören geben oder sind es eher so Flusslandschaften oder...
Das ist jetzt, Straßen, also jetzt im
Blind Walk,
beim Walk, ja. Das hängt ab, was gerade zeitlich abläuft in der Stadt, was passiert, also das ist dem Zufall belassen, also, aber ich habe schon ein paar ausgesuchte Plätze, wo man schon so seine eigenen Erlebnisse hat und dann, wie gesagt, zum Schluss dann im Klostergarten. Dann auch nochmal kann man so erleben, nochmal vor Ort, was im Boden passiert.
Gibt es irgendeinen Ort, wo du gern hin würdest, wo du gerne mal einfach nur hin würdest, um dort zu hören? So wie Gordonhampton eben den quasi den unbeeinflusstesten Ort der Welt markiert hat.
Also da zieht mich schon die Natur an, also so wirklich ins Gebirge gehen und dort die Gezeiten der Natur zu hören. Mhm. Aber jetzt einen speziellen habe ich jetzt keinen.
Ich habe mir gedacht, vielleicht wäre es interessant. Angeblich gibt es bei Microsoft eine Kabine, das ist der leiseste Ort der Welt, also völlig schallgedämpft, aber auch so, dass man es dort eigentlich keine 5 Minuten aushält, weil der Mensch die akustische Reflexion auch benötigt, um sich zu orientieren.
Ja, da hört man mehr so seine eigenen Geräusche, was man macht, das Schlucken, das Atmen und das ist schon speziell. Ich war mal einmal in so einem Raum, ich glaube, das war von James Turrell, ein bildender Künstler auch, der so einen Raum geschaffen hat. Und das ist schon spukig, so da drin zu sitzen und man hört nichts außer sich.
Du verbindest deine akustischen Erlebnisse dann, also du gehst immer auf den Raum ein, in dem du gestaltest und du verbindest das gleichzeitig auch mit zeichenhaften Anordnungen der Lautsprecher. Mal arbeitest du mit ganz kleinen Piezo-Lautsprechern, die sind wirklich dann nur, glaube ich, 2 Zentimeter Durchmesser oder so, mal mit größeren. Mal schreibst du was auf die Wand mit diesen Lautsprechern, zum Beispiel auch bei den Minoriten war die Arbeit B1 zu sehen. Aktuell ist in Wien gerade was auch zu sehen von dir. I Can't Hear You, Tonspur für einen öffentlichen Raum. Und auf der Werbekarte zumindest ist hier auch so das in Lautsprechern geschrieben. Ist das dort auch so in diesen Lautsprechern angeordnet?
Ja, das sind Lautsprecher.
Ja.
Und in Wien jetzt speziell, das ist in dem Tonspur-Display.
Also wenn man beim Museumsquartier so...
Genau, diese Passage geht da so rein und da hat der Kunstverein Tonspur eben auch eine Auslage. Wird Tonspur Display genannt. Ja, da ist die Arbeit präsentiert und die ist ohne Ton.
Klar, heißt ja auch I can't hear you. Wenn wir schon übers Hören reden, ist natürlich auch ein bisschen naheliegend, über Podcast selbst zu reden, also so ein bisschen Selbstreflexion zu betreiben. Podcast ist ja ein unheimlich populäres Format geworden, also man könnte fast von einer Podcast-Inflation ein bisschen sprechen. Hörst du Podcasts?
Ganz wenig. Also nur, wenn ich jetzt was zum Löten habe. Ich lange sitze, also monotone Arbeiten mache ich so. Also ich komme nicht so wirklich dazu. Ja, aber schon.
Gibt es eine Empfehlung, außer den Kunstfunken, den du ab jetzt natürlich immer beim Löten hören wirst?
Eine Empfehlung? Also ich zapp da durch, also nee, so direkt habe ich, also wie gesagt, ich höre nicht so viel. Hm. Ich höre auch sehr gerne noch immer Radio, den Deutschlandfunk, also, den drehe ich dann gerne auf, also so, ja.
Noch was zum Thema Hören. Thomas Bernhard war ja auch ein großer Hörer und er hat in vielen seiner Bücher traktiert er seine Figuren mit diesem Thema Hören, angefangen vom Kalkwerk, wo die Frau mit Einflüsterungen zum Wahnsinn gebracht wird, über die Bücher, die sie mit Musik beschäftigen, wie der Untergeher, bis hin zu den alten Meistern, ja, wo diese Erzählerfigur Reger im Kunsthistorischen Museum sitzt vor einem Bild, der weißbärtige Mann von Tintoretto. Und er raved dann nur ab, wie schrecklich alles ist. Ja. Und da gibt es das Zitat, die heutigen Menschen leiden, weil sie sonst nichts mehr haben, an einem krankhaften Musikkonsumatismus, so Reger. Diesen Musikkonsumatismus wird die Industrie, die die heutigen Menschen lenkt, so weit treiben, bis sie alle Menschen zugrunde gerichtet hat. Einem Menschen mit einem empfindlichen Gehör ist es ja bald nicht mehr möglich, auf die Straße zu gehen, weil überall die Musik ist. Abgesehen jetzt von der Bernhardschen Übertreibung, ein bisschen was Wahres ist dran, also besonders wenn man in Geschäfte geht oder so, wie erlebst du da den öffentlichen Raum? Als, denke ich mal, doch auch sensibilisierte Person.
Ja, wenn man genau hinhört, spiegelt sich da schon unsere Gesellschaft. Ja, aber ich mache das ja sehr gerne. Okay. So, also die Abläufe, die Abläufe in der Stadt, die sich so widerspiegeln, wie auch die Naturabläufe, die Zeit tickt da anders in der Natur. Mhm. Und das in der Stadt, das sind halt wir. Und ich meine, manches nervt schon sehr. Mhm. Aber wenn man hinhört, dann ist es sehr spannend, finde ich. Mhm. So, also
du hast eher einen affirmativen Zugang und nicht so einen angesäuerten wie Thomas Bernhard.
Nein, also es regt mich eher an. Also ja. Aber unsere Ohren sind ja so geschickt, wenn einen was, also ich kann dann auch über manches drüber hinweghören. Mhm. Also, wenn ich so sagen darf, ja. Ja. Also es hat unterschiedliche Wirkungen, so. Mhm. Genau. So.
In deiner Biografie gibt es auch zahlreiche Stipendien, Residences. Du hast auch vom Land Steiermark einmal das im Rondo, dein Atelier gehabt, das war schon vor 12 Jahren, glaube ich.
Lange, ja.
Da war die schöne Arbeit mit dem Schirm, den du, glaube ich, innen ausgekleidet hast mit Lautsprechern. Also,
nein, das war die Schale.
Die Schale?
Die Schale.
Ah, okay, wo war der Schirm?
Der Schirm, der war in Istanbul.
Oh, okay, na, da war ich nicht in Istanbul. Okay.
Ja.
Okay, habe ich das verwechselt? Also im Rondo die Schale?
Ja, das war die Schale, die war einmal am Boden, aber war auch mal so, du hast schon recht, die war auch mal an der Decke so abgehangen und quasi wie so ein Schirm aufgehängt.
Okay.
So.
Was bedeuten diese Stipendien, Residences für dich, für deine Arbeit? Weil ich denke mal, beim Verkaufen, sich verkaufen, wird es schwierig. Wer stellt sich 5400 Lautsprecher in seine Eingangshalle?
Na, so ein Artist in Residence ist toll, weil man hat mal ein paar Monate keine Sorge um das Einkommen. Mhm. So. Also man ist woanders, hat andere Einflüsse im Ausland, und das interessiert mich schon, Leute kennenzulernen und auch andere Situationen zu haben. Und ja, die reine Konzentration aufs Arbeiten ist dann nochmal gestärkt dadurch. Also man wird ja unterstützt meistens von den Institutionen vor Ort. Und ja, das ist schon toll, das ist erhebend. Ja. So.
Was hast du als nächstes geplant? Also in Wien, I Can't Hear You, die nicht klingende Tonspur, ist noch bis, was steht auf der Karte, bis 13. November zu sehen im Museumsquartier in der Passage. Gibt es für danach bereits Pläne, Arbeiten?
Gibt es, ja. Also 2025 habe ich eine Ausstellung in der Stadtgalerie Klagenfurt. Mhm. Da gibt es einige ältere Arbeiten zu sehen und zu hören. Und es wird auch eine raumspezifische Arbeit vor Ort entstehen. Das war einmal ausstellungstechnisch, dann in Graz. Ich habe jetzt leider den Namen der Ausstellung vergessen, weil das ist erst eine ganz junge Anfrage. Also bin ich dann im Kunsthaus und mache auch in Bezug auf eine Ausstellung einen Workshop. So.
Schön. Und wird es weitere von diesen Spaziergängen geben mit dir? Wo könnte man sich da erkundigen?
Wo kann man sich erkundigen? Auf meiner Webseite.
Also www.opel.at.
Genau. Meistens da oder man findet natürlich und entsprechenden Suchmaschinen auch noch was. Okay. Also der nächste Workshop ist, wie gesagt, im Rotor, jetzt nächste Woche und dann nächstes Jahr im Kunsthaus und dann 2026 bin ich im Lindenhof, jetzt ist mir es eingefallen, im Lindenhof an der in Raps an der Thaya, das ist ganz im Norden da, okay, so, das ist Waldviertel, glaube ich.
Ja.
Okay. Die haben da einen schönen, in einem Schloss, einen schönen Ausstellungsraum und da bin ich auch mit einer Einzelausstellung vertreten, da freue ich mich schon sehr drauf.
Ja. Ja, liebe Clara, vielen Dank fürs Kommen und fürs Erzählen und für die Hörbeispiele. Alles Gute und wir hören uns.
Ja, danke auch für die Einladung. Es hat mir Freude gemacht. Dankeschön.
Cut.
Und wer hat's produziert? Das Pod. Deine Podcast-Agentur.